Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute gehe ich jede Wette ein, dass Ihnen die Stimme meines Gastes unter Garantie schon begegnet ist. Zumindest, wenn Sie in den letzten 40 Jahren Kinder hatten oder selbst Kinder waren oder Kind waren. Hören Sie mal.
Ene, Mene, 1, 2, 3, Borsten, Stiel und Fliegerei. Komm herbei, Kartoffelbrei. Die Leute sollen staunend sehen, wie wir fliegen und uns drehen. Komm und lass uns alle wiedersehen. Hex, Hex.
Ui, guck mal, das ist der Bibi.
Die fliegt auf einen Besen.
Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund.
Bibi Blocksberg, die kleine Hexe und eine Begleiterin von Kindern seit Jahrzehnten. Gesprochen wird sie von Anfang an von Susanna Bonasewicz, die auch vielen anderen großen Schauspielerinnen ihre Stimme geliehen hat. Isabelle Huppert zum Beispiel oder Carrie Fisher alias Prinzessin Leia aus Star Wars. Und heute ist sie hier zu hören. Willkommen, Susanna Bonasewicz.
Hallo.
Wie oft hören Sie den Satz, können Sie das nochmal sagen, weil jemand Ihre Stimme erkannt hat?
Gar nicht so oft, weil ich bin nicht so leicht zu erkennen als Bibi Blocksberg, wenn ich ganz normal rede.
Wobei es natürlich eben auch viele andere Stimmen sind. Also ich denke auch sofort immer an die Nanny, wenn ich sie höre. Auch eine bekannte Comedy-Serie, die sehr einprägsam gewesen ist.
Das stimmt, aber auch die Nanny ist eine Figur gewesen, die ich übrigens sehr, sehr geliebt habe, weil ich einfach so aus meiner Persönlichkeit raus konnte und mal so richtig Gas geben konnte bei der Nanny. Und aber auch so rede ich im normalen Leben nicht. Also auch da kann man mich nicht so leicht erkennen.
Und dass Sie heute ein Interview geben, das ist ja eigentlich fast was Besonderes, weil ich habe bei der Vorbereitung zu dieser Sendung festgestellt, so viele Interviews in den Archiven gibt es von Ihnen gar nicht. Woran liegt das?
Naja, ich habe mich immer so ein ganz klein bisschen aus der Öffentlichkeit auch rausgehalten. Also gerade was Bibi Blocksberg angeht, da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, wenn Kinder merken, dass das dann doch eine erwachsene Person ist, die Bibi Blocksberg spricht, dass sie dann doch sehr irritiert sind. Und ich wollte eben auch nicht, dass die Kinder sehen, aha, Bibi Blocksberg hat gar kein grünes Kleid und weiße Höschen an, sondern ist eine erwachsene Frau. Und irgendwie dachte ich, ach nö, das erspare ich den Kindern mal.
Und heute trägt Susanna Bonasewicz ein schwarzes Hemd, das kann ich verraten. Ansonsten kann jeder sein eigenes Kopfkino anstellen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie uns heute Vormittag ein bisschen mitnehmen wird in ihr Leben und ihre Arbeit als Synchronsprecherin und Regisseurin. Ziemlich genau 44 Jahre ist es her, dass die erste Folge von Bibi Blocksberg erschienen ist. Am 4.8.1980 war das. Damals schon mit der Stimme von Susanna Bonasewicz, die die kleine Hexe in fast allen Folgen spricht. Dass das so ein Dauerbrenner wird, das war ja damals nicht abzusehen. Können Sie sich noch erinnern, mit welcher Haltung Sie damals an dieses Projekt gegangen sind?
Ja, also damals war ich ja eine junge Schauspielerin und kam gerade von der Schauspielschule und wollte natürlich die großen Shakespeare spielen und Schiller und weiß ich was alles. Und eine kleine Hexe, naja, das war jetzt nicht so gerade mein größter Wunsch.
Sie waren 25 damals, ne?
Naja, immerhin. Ja. Doch recht jung. Ja. Ja, und das war irgendwie natürlich nicht mein größter Wunsch, aber ich habe das gerne gemacht und ich habe immer sehr, sehr gerne Hörspiele gemacht und fand das irgendwie immer sehr aufregend und das war irgendwie eine schöne Zeit damals.
Ich meine, dass Sie wahrscheinlich nicht davon ausgegangen sind, dass das so ein Riesenerfolg wird, lässt sich auch daran ablesen. Sie sind dann am Anfang der Produktion erstmal auf Weltreise gegangen.
Das
und
stimmt.
Dann haben auch drei Folgen wurde Bibi Blocksberg von einer anderen Person gesprochen.
Ja, das stimmt.
Wie sind Sie denn überhaupt ausgewählt worden?
Ich habe damals sehr viele Hörspiele gemacht mit Uli Herzog, der damals beim SFB gearbeitet hat und da Kinderfunk auch gemacht hat. Und er kannte mich eben sehr gut und er hat mich auch ausgewählt dann und ja. So kam das.
Und es ging erstmal langsam los. Gab es dann irgendwann einen Punkt, an dem Ihnen bewusst geworden ist, das, was wir hier machen, das ist für viele Menschen bedeutsam. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Hörspielproduktion von vielen.
Das muss ich sagen, ist erst sehr spät gekommen. Erst als es anfing, dass ich Briefe bekam von eben schon älteren Frauen hauptsächlich, die gesagt haben, dass ich sie praktisch mit meiner Stimme durch die Kindheit geführt habe, dass ich teilweise ihnen Trost gespendet habe, weil sie krank waren, weil sie irgendwelche Schwierigkeiten hatten. Und erst da ist mir das klar geworden, was das für viele Menschen bedeutet hat und auch immer noch bedeutet. Ich kriege ja auch immer noch Zuschriften, dass viele zum Beispiel mit meiner Stimme oder mit diesen Kassetten Deutsch lernen. Hm. Oder ja, eben gerade wenn man krank ist oder wenn man sich nicht so wohl fühlt, dass das irgendwie sowas wie Heimat ist.
Ja, sie sind in den Köpfen von vielen, vielen Generationen drin, ne? Von Menschen, die erwachsen geworden sind. Und in den letzten 44 Jahren sind über 52 Millionen Tonträger von Bibi Blocksberg verkauft worden, nur um mal so eine Zahl zu haben, um das greifbar zu machen. Können Sie sich denn erklären, warum das so ein Dauerbrenner geworden ist?
Naja, es ist so eine ganz eigene Welt und es ist vor allen Dingen eine Welt, die letztendlich immer gut ist. Also, und auch Bibi Blocksberg ist natürlich ist sie manchmal frech und das ist ja auch das Schöne daran und macht auch Fehler. Jeder darf mal Fehler machen, aber letztendlich werden diese Fehler dann auch immer irgendwie ausgemerzt, überwunden oder wieder gut gemacht und dann ist hinterher alles gut und diese Welt, diese Familienwelt ist einfach sehr heil, denke ich.
Nun gibt es ja zwischen Ihnen und Bibi Blocksberg, sagen wir mal, einen gewissen Altersabstand.
Ach, aber doch sehr gering. Ja. Also.
Der ist zumindest über die Jahre nicht kleiner geworden, sagen wir mal so. Wir haben ja gerade schon gesagt, Bibi Blocksberg ist 13 Jahre alt. Ist das manchmal schwierig mit dieser Altersdistanz?
Nein, überhaupt nicht. Also da ich mir offensichtlich ein wenig Naivität bewahrt habe und auch ein wenig Kindlichkeit, ist es für mich überhaupt kein Problem. Ich glaube, wenn ich diese Naivität nicht mehr hätte, dann würde es vielleicht ein Problem werden. Aber so ist es, bin ich dann im Studio 13 Jahre alt, bin frech und...
Wie funktioniert das stimmlich?
Das ist einfach, ich schlüpfe in diese Rolle rein und mache mit meiner Stimme nichts. Das ist also kein jetzt Hörschrauben oder irgendwie besondere Dinge mit der Stimme zu machen, sondern es ist einfach... Ich bin in diesem Studio, ich habe meine Familie um mich rum, ich habe meine anderen Hexen um mich rum und dann spiele ich einfach die Rolle.
Also Sie sind tatsächlich dann zu mehreren im Studio und haben dann Spielpartnerinnen und Anspielpartner.
Jetzt Gott sei Dank wieder. Das war zu Corona-Zeiten natürlich anders. Da wurden wir alle geixt, also das heißt, jeder wurde einzeln aufgenommen. Aber jetzt sind wir alle wieder zusammen im Studio und lachen und das ist wunderschön.
Haben Sie denn eigentlich Mitspracherecht, was die Geschichten betrifft? Oder gab es mal Momente, wo Sie interveniert haben, weil Sie gesagt haben, das passt jetzt nicht zu meiner Figur?
Ja, aber sehr selten. Sehr selten. Also es gibt manchmal so Sachen, wo ich denke, das ist vielleicht für eine 13-Jährige jetzt nicht so ganz passend. Oder auch, dass es bestimmte Worte gibt, die Bibi Blocksberg nie gesagt hat. Und wo ich dann denke, muss ich jetzt damit anfangen?
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, okay. Mhm. Ich habe versucht, ich glaube, es ist mir nicht ganz gelungen, weil jetzt sage ich dann doch ab und zu mal okay. Aber aus sehr, sehr vielen Hörspielen habe ich, glaube ich, das okay rausbekommen.
Klingt für Sie dann zu flapsig, okay, oder?
Nein, aber es ist einfach auch eine andere Welt. Ich finde, es passt irgendwie nicht in die Bibi Blocksberg-Welt.
Wenn wir mal auf diese Welt gucken, also mittlerweile ist sie ja auch schon Gegenstand von unterschiedlichen wissenschaftlichen Untersuchungen gewesen. Da geht es zum Beispiel auch um das vermittelte Gesellschaftsbild und da werden dann unter anderem manchmal Stereotype kritisiert, also Bibis Mutter, die ja selbstverständlich den Haushalt schmeißt oder der unfähige Politiker in Person des Bürgermeisters oder raffgierige, hinterhältige Geschäftsleute. Setzen Sie sich mit solchen Analysen auseinander?
Nein. Einfach nein.
Warum?
Erstens komme ich da ehrlich gesagt, wusste ich davon gar nichts. Also ich wüsste auch gar nicht, wie ich da recherchieren sollte oder wie ich da rankommen sollte. Also bisher habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber vielleicht sollte man das mal tun.
Aber so, wenn Sie das jetzt hören, trifft Sie das irgendwie persönlich?
Nein.
Es ist ja auch natürlich so, die Serie hat in den 80er Jahren begonnen. Wurde denn dieser Mikrokosmos, also Sie haben ja gerade schon erzählt, es ist schon weiterhin die heile Welt, die Sie erzählen. Also es ist ja dieses Neustadt, durch das sich Bibi Blocksberg bewegt. Mittlerweile ist sie, glaube ich, sogar aufs Land gezogen oder
in Nein, Haus. Sie sind noch in Neustadt.
Ah, okay, noch in Neustadt.
Ja, ja.
Aber
ja, ja.
Nicht mehr im Hochhaus wohnen
Nein,
sie
Nein, im
mehr.
Hochhaus nicht mehr. Sie haben einen Garten jetzt.
Okay, alles klar.
Es muss ja auch ab und zu mal gegrillt werden.
Ist dieser Mikrokosmos sonst noch irgendwie verändert worden über die Jahre?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Nö. Also wenn ich mir das jetzt so überlege, da ist ja auch Benjamin Blümchen ist ja auch in Neustadt.
Genau.
Und nö, da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert.
Weil ich eben gerade, also wenn man von diesem Gesellschaftsbild kommt, dann gab es natürlich dann auch Einflüsse vielleicht aus den 80er Jahren oder so. Und mittlerweile ist natürlich die Zeit eine andere oder wir sind mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Hätte ja sein können, dass das irgendwie dann tatsächlich auch da eine Rolle spielt.
Nein. Also ich finde auch, dass jetzt so wie die Welt im Moment ist mit diesen ganzen schrecklichen Nachrichten, ist das natürlich, wenn man so eine Bibi Blocksberg-Kassette sich anhört oder CD heutzutage, ist das natürlich ein Rückzugsort. Mhm. Weil man kann einfach alles mal vergessen. Das ist wie mit den wunderschönen Disney-Filmen von früher oder dass man einfach mal abschalten kann und nichts von Krieg hört oder schlimmen Dingen. Insofern finde ich das auch ganz wichtig, dass es so etwas gibt.
Susanna Bonasewicz, 1955 in West-Berlin geboren und mit 5 Jahren stand sie schon das erste Mal vor der Kamera. Haben Sie daran noch eine Erinnerung?
Ich glaube, keine bewusste Erinnerung. Ich habe eine Erinnerung, dass ich vor Verbrechern weglaufen musste. Das war ein Krimi.
Mhm.
Und dass ich mich auf einem Schrottplatz versteckt habe und in einem Schrottauto saß und da gespielt habe. Und dann kamen von hinten die Verbrecher und ich weiß, dass ich da große Angst hatte, glaube ich. Und dann musste ich auch noch vor einem fahrenden Zug laufen. Und daran kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Auch da hatte ich große Angst.
Und Ihnen ist das als Kind gar nicht erklärt worden, sondern Sie sind da einfach in Ihre Angst reingeschmissen worden.
Das ist mir bestimmt erklärt worden, aber ich weiß nicht, ob man das als 5-Jährige so genau begreift dann, was das ist. Ich wollte auf jeden Fall von dem Moment an nichts anderes werden als Schauspielerin.
Obwohl Angst ja erstmal keine positive Erfahrung ist.
Wohl wahr, aber es ist so.
Denn das Weib ist schwach, hieß, glaube ich, der Film.
Ja, genau. Oder Brief aus Ottawa war, glaube ich, so ein Untertitel.
Wie ist denn damals überhaupt Ihr Talent entdeckt worden?
Meine Mutter kannte jemanden, der Schauspieler, also es war keine Agentur, aber der war für Kinder zuständig, glaube ich, und der hat immer Kinder gesucht für Filme und den kannte sie und der hat mich irgendwann mal vorgeschlagen.
Und ihre Mutter hatte da schon so eine gewisse Nähe dazu, auch zum Thema Schauspielerei?
Nein, eigentlich nicht, nein. Aber dadurch, dass das ihr Bekannter war und der sie so ein bisschen eingeführt hat in die Filmbranche und so, dachte sie auch, vielleicht ist das ja was für meine Kinder.
Wenn Ihnen klar war, also das möchte ich auf jeden Fall weitermachen, haben Ihre Eltern das dann auch unterstützt?
Meine Mutter hat es immer unterstützt. Mein Vater fand es dann, als ich in der Schule war und ich gesagt habe, ich mache kein Abitur, fand das dann nicht mehr so schön, weil er gesagt hat, du machst jetzt lieber erstmal Abitur, weil das war natürlich die brotlose Kunst.
Was haben Ihre Eltern gemacht?
Mein Vater war Toningenieur und später Bildingenieur beim SFB und meine Mutter war Hausfrau.
Okay, aber dann hat natürlich Ihr Vater zumindest auch gewusst, wie irgendwie die Medien funktionieren und wie das so tickt.
Das stimmt und ich war auch oft im SFB bei ihm. Ich habe ihn ganz oft besucht, weil ich das einfach toll fand. Ich fand das in den Studios toll und er hat dann auch immer, früher gab es ja noch Fernsehansagerinnen und die mussten ausgeleuchtet werden und das hat mein Vater gemacht und dann war er Ingenieur vom Dienst und da habe ich ihn auch ganz oft besucht und ja, ich war schon gerne immer in Sendehäusern.
Und war das dann, also er hat gesagt, also du machst bitte Abitur, war ihm dann nur dieses Abitur wichtig oder hatte er eigentlich ganz andere Vorstellungen, was aus ihnen werden soll?
Nein, das nicht. Er hatte einfach nur Angst, dass ich später von meinem Beruf nicht leben kann. Ich glaube, das war die einzige Motivation für ihn, dass ich Abitur machen sollte und dann eventuell studieren.
Und warum wollten Sie ihm diesen Wunsch nicht erfüllen dann?
Weil ich auf die Schauspielschule wollte.
Sie sind auf eine private Schauspielschule gegangen, nämlich die von Malise Ludwig. Eine Institution war das, mit bekannten Absolventinnen und Absolventen wie Günther Fitzmann und Cornelia Froboess. Und Malise Ludwig soll auch eine besondere Persönlichkeit gewesen sein. Wie ist die Ihnen begegnet?
Das war sie in der Tat. Ich war bei Malise Ludwig und normalerweise ist es so, dass man etwas vorspricht. Und ich war aber ziemlich erkältet und hatte nichts zum Vorsprechen, weil ich war ja auch noch sehr jung. Und dann meinte sie, dann lies doch mal aus dem Telefonbuch was vor. Und dann gab sie mir dieses dicke Telefonbuch und dann habe ich irgendwie Namen und Telefonnummern vorgelesen. Und dann sagte sie danach, dann kommst du jetzt mal zur Probezeit zu mir. Und dann war ich ein halbes Jahr Probezeit praktisch bei ihr. Und dann hat sie mich aber behalten und das war eine harte Schule, aber eine tolle Schule.
Inwiefern hart?
Weil das Erste, was sie uns beigebracht hat, war, dass man, wenn man zum Beispiel am Theater, wenn man ein Engagement hat, dass man abends um 8 Uhr auf der Bühne stehen muss und ein Lustspiel spielen muss, selbst wenn der Vater am Tag verstorben ist. Das war so das Erste, was Malise Ludwig uns beigebracht hat. Und Pünktlichkeit war alles. Wenn man bei ihr in der Schule nicht pünktlich war, musste man erstmal eine halbe Stunde ins Bad gehen und dort abwarten.
Also richtig auch ein bisschen getriezt und Druck gemacht.
Naja, sie hat uns vorbereitet auf eine Welt, die damals so war. Das war tatsächlich so, da wurden keine Vorstellungen abgesagt. Das ging einfach nicht. Das Theater musste immer weitergehen.
Haben Sie dann irgendwann mal Ihre Berufswahl in Frage gestellt, weil eben die mit viel Druck verbunden gewesen ist, schon bei der Ausbildung?
Nein, nie.
Wie war das dann nach der Schauspielschule? Also Sie haben gesagt, es ging dann auch relativ schnell mit Bibi Blocksberg los nach der Schauspielschule, aber natürlich auch auf die Bühne. Mhm. Wie waren da Ihre ersten Erfahrungen?
Meine ersten Erfahrungen waren so Off-Off-Bühnen, die auch sehr schön waren. Das war damals mit Peter Heinrich noch. Und sehr anstrengend teilweise, weil natürlich in den Off-Off-Off-Theatern, da kamen oftmals gerade mal 4 Zuschauer oder so. Also es war eine ziemlich aufregende Zeit. Und dann kam ich aber auch schon relativ schnell zum Synchron und habe dann nicht mehr Theater gespielt. Weil Theaterspielen war für mich immer sehr anstrengend, weil ich unglaubliches Lampenfieber hatte.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Also mir wurde richtig schlecht, richtig gehend schlecht und ich war sehr lange auf der Toilette und ich war heute zum Beispiel auch ein bisschen aufgeregt. Also alles.
Klar, Situation, die man nicht kennt. Ne?
Ja, das ist dann immer aufregend und das war aber dann auch immer so wie der Vorhang aufging und ich gespielt habe, war alles weg. Also da war keine Nervosität mehr, ich habe keinen Text vergessen, es war alles gut, aber vorher war es in der Tat die Hölle.
Aber auf der anderen Seite beschreiben das natürlich sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler, dass genau das ihnen widerfährt. Am Anfang fragen sie sich, warum tue ich mir das überhaupt an und dann läuft es eigentlich ganz gut, ne?
Ja, das stimmt, aber ich bin ja dann relativ schnell ins Synchron reingekommen und war dann da sehr, sehr glücklich. Ich habe auch sehr viel synchronisiert, weil damals in Berlin fehlten so die Mädchenstimmen, die jungen Frauenstimmen. Und ich bin da einfach in ein Fach reingerutscht und war dann einfach im Dunkeln. Und das hat mir viel besser gefallen.
Woran mussten Sie sich da gewöhnen? Also das ist ja natürlich dann mal eine ganz andere Situation, als auf der Bühne zu stehen.
Das stimmt. Da musste man sich natürlich daran gewöhnen, dass man von jetzt auf gleich lachen muss oder weinen muss oder eine bestimmte Haltung annehmen muss, was man auf der Bühne natürlich, da hat man eine Probenzeit von 3, 4 bis 6 Wochen. Das hat man im Synchron natürlich nicht. Mhm. Im Synchron muss man von jetzt auf gleich da sein.
Was waren denn die ersten Filme, die Sie synchronisiert haben?
Mein erster Film war Die Spitzenklöpplerin tatsächlich mit Isabelle Huppert.
Und dieser Übergang dann von der Bühne zum Synchron, hat das dann auch erstmal geholpert oder ging das tatsächlich dann relativ einfach?
Nein, das hat nicht geholpert. Ich habe einfach Glück gehabt, weil ich zu einem Zeitpunkt mich vorgestellt habe, bei der damaligen BSG war das, da wurde gerade für die Spitzenklöpplerin eine Schauspielerin gesucht. Und da gab es ein Probesprechen. Und genau an diesem Tag, als das Probesprechen stattfand, war ich da im Haus und wollte mich vorstellen. Und damals war der Produktionsleiter Herr Kulakowski und Herr Kulakowski meinte, ach na, dann gehen Sie doch gleich mal runter und versuchen das mal. Mhm. Und dann habe ich da das Probesprechen gemacht und dann habe ich die Rolle bekommen. Und von dem Moment an habe ich eigentlich das Synchronstudio nicht mehr verlassen. Weil es war, Berlin brauchte junge Mädchenstimmen. Und ich war jetzt gerade da. Ich war da und zum richtigen Zeitpunkt und habe von da an wirklich sehr, sehr viel synchronisiert.
Vielleicht habe ich da auch so eine bisschen naive Vorstellung, aber als Synchronsprecherin oder Synchronsprecher muss ich doch eigentlich erstmal das nachempfinden, was die Schauspielerin, die ich spreche, anbietet. Da bewegt man sich ja dann erstmal in einem relativ eng gesteckten Rahmen, weil man das Original ja natürlich nicht verfälschen möchte. Ist es manchmal auch unbefriedigend, weil Sie sagen, ich hätte das jetzt ganz anders gespielt?
Nein, das war für mich überhaupt nicht unbefriedigend, weil es im Gegenteil, es war für mich eine Aufgabe, dem tatsächlich gerecht zu werden. Ich musste das ja, dadurch, dass ich natürlich eine Schauspielausbildung hatte, musste ich natürlich irgendwie versuchen, dass ich musste das nachempfinden können. Mhm. Und das ist ja genauso aufregend. Also, dass man muss eben der Schauspielerin, die man spricht, sei es jetzt Isabella Rossellini oder Isabelle Per, man muss dem gerecht werden und darf es natürlich nicht verändern. Und eine Synchronisation ist eigentlich dann gut, wenn man sie nicht bemerkt. Das ist natürlich irgendwie für uns ein bisschen doof.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, Sie haben ja zwar erzählt, Sie haben nicht gerne auf der Bühne gestanden, aber eben um den Preis, dass Sie jetzt immer hinter Schauspielerinnen zurücktreten, denen Sie eben Ihre Stimme leihen. Bedeutet das als Synchronsprecherin, darf man eigentlich kein großes Ego haben?
Nö, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich habe ja immerhin Madame Bovary spielen können. Also ich habe ja große Rollen spielen können. Mhm. Und man kann nicht sagen, dass ich sie nachgespielt habe, sondern ich musste sie ja schon aus mir selber herausholen. Ich musste nur zwei Dinge beachten. Die Originalschauspielerin, dass das dazu passt und eben meine schauspielerische Tätigkeit durfte ich ja einbringen.
Ich meine, manchmal ist es vielleicht auch ganz praktisch, eben nicht erkennbar zu sein. Man muss natürlich dann auch nicht immer ein Vorbild sein, ne? Also gerade jetzt Stichwort Bibi Blocksberg, da mussten Sie jetzt nicht drauf achten. Nicht, dass ich Ihnen jetzt unterstelle, dass Sie ein wildes Leben geführt haben, aber wie Sie sich, ich meine, Stichwort zum Beispiel mal eine Zigarette rauchen oder irgendwie sowas, ne? Das ist natürlich dann, waren Sie dieser Verantwortung nicht so ausgesetzt?
Sie meinen, weil man mich nicht erkannt hat?
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Natürlich habe ich auch mal geraucht, sicher. Aber das stimmt.
Mittlerweile kann man Sie ja natürlich trotzdem eigentlich als Synchronstar bezeichnen. Sie wurden auch schon für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das muss ja aber vielleicht auch etwas damit zu tun haben, nicht, dass Sie das schon so lange machen und dass Sie vielleicht auch ganz gut geschafft haben, dieser Schauspielerin oder den Schauspielerinnen gerecht zu werden, die Sie gesprochen haben. Sie sind ja auch Synchronregisseurin. Deshalb, was zeichnet denn sonst eine gute Synchronsprecherin noch aus?
Na, es ist wirklich in der Tat so, dass sie muss natürlich in diese Rolle reinschlüpfen können. Mhm. Und wie gesagt, muss dem Original gerecht werden. Und das sind eigentlich die Hauptkriterien, die man beachten muss, dass nicht plötzlich aus einer Rolle was anderes wird. Da muss man schon drauf achten und natürlich muss die Stimme auch irgendwie passen. Früher war es so, dass man besetzt hat, also gerade bei hier in Deutschland hat man dann doch mal besetzt nach Aussehen zum Beispiel, weil man hatte nicht die Möglichkeit, das Original sich anzuhören. Da war es noch nicht zwei, dass man Englisch und Deutsch switchen konnte, sondern da hat man gesagt, Moment, der sieht jetzt so und so aus. Na, der muss eine helle Stimme haben. Hatte im Original aber vielleicht gar keine helle Stimme. Also da hat man früher nicht so drauf geachtet, dass die Stimmen der Originalschauspielerin angepasst. Mittlerweile ist es so, dass man da mehr drauf achtet.
Eine Schauspielerin, die Sie gesprochen haben, ist Carrie Fisher gewesen. Die haben Sie sehr lange gesprochen. Die ist nun vor 8 Jahren gestorben. Deshalb wird es dann natürlich keine neuen Rollen geben, keine neuen Filme. Ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass es eine Umbesetzung gab und Schauspielerinnen jetzt von anderen Kolleginnen gesprochen werden?
Ja, bei Isabelle Huppert zum Beispiel gab es das. Da war damals der Herr Haneke hatte den Film gemacht, Die Klavierspielerin. Und da gab es in Berlin, oder nein, nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland ein riesiges Probesprechen, weil Herr Haneke da auch selber Regie geführt hat und er wollte meine Stimme nicht, er fand die nicht passend, was auch völlig okay ist. Es ist sein Film gewesen und wenn er das nicht passend findet, dann ist es so. Und dann hat es eben jemand anderes gesprochen.
Aber ich meine, wenn man so lange dann eine Schauspielerin spricht, und das war ja eine der ersten Schauspielerinnen, die sie überhaupt gesprochen haben, kränkt einen das nicht irgendwie? Also ist das wirklich einfach nur okay?
Ja, ich habe eigentlich, ja, es war für mich okay. Weil meine Stimme jetzt auch nicht so, wie gesagt, was ich gerade eben gesagt habe, damals hat man die Stimmen eben noch nicht so ausgesucht, wie ist die Originalstimme? Wir brauchen eine deutsche Stimme, die dazu passt, beziehungsweise die, der ähnlich ist. Und meine Stimme ist der von Isabelle Huppert nicht wirklich ähnlich. Also sie hat eine wesentlich schärfere Stimme als ich.
Also haben Sie das aus Ihrer Rolle als Regisseurin selbst auch eingesehen, dass es dann irgendwie...
Ja, damals habe ich, glaube ich, noch nicht Regie geführt, aber ich habe es trotzdem eingesehen.
Die Stimme von Susanna Bonasewicz ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Deutschlands. Wir haben schon über einige Produktionen gesprochen, in denen ihre Stimme zu hören ist. Von Bibi Blocksberg über Star Wars bis zu Nanny. Und Synchronarbeit beschäftigt sie auch aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Lange war sie auch im Vorstand des Synchronverbandes. Und diese Arbeit, die hat sich ja über die Jahre sehr verändert. Ich glaube, früher standen sie als Teil des Sprecherensembles noch gemeinsam im Studio, mittlerweile nur noch alleine. Woran liegt das?
Ja, das war früher natürlich viel, viel schöner, wenn man mit seinen Kollegen, ich meine, ich habe natürlich auch von meinen Kollegen gelernt. Als junge Schauspielerin, wenn ich neben Arnold Marquis stand, dann habe ich von dem großen Arnold Marquis gelernt. Oder?
Das ist wirklich eine der bekanntesten Stimmen, auch Arnold Marquis. Ja.
Absolut. Und das ist leider heute nicht mehr. Wir haben das heute nur noch im Ensemble. Das heißt, wenn man so das ganze Ensemble nimmt, wenn man Hintergrundstimmen macht, wenn man zum Beispiel im Stadion, wenn alle Tor rufen müssen oder so, dann hat man ein Ensemble und dann sind noch alle zusammen im Atelier. Aber sonst eigentlich nicht. Also junge Schauspieler und Schauspielerinnen, für die ist es jetzt schwierig, im Synchron wirklich was zu lernen, weil ich stand neben den ganz Großen und habe mir das abgeguckt, was ich da machen musste.
Und wahrscheinlich natürlich auch eine Anspielpartnerin oder Anspielpartner dann irgendwie doch vor sich zu haben, macht es auch einfacher. Ne?
Das macht es auf jeden Fall einfacher. Jetzt als Regisseurin spreche ich natürlich dann immer den Part, wenn der Schauspieler oder die Schauspielerin das haben möchte, spreche ich den anderen Part immer ein, damit sie antworten können. Ansonsten muss man sich selber immer den Text vorlesen und sagen, aha, aha, darauf antworte ich. Es ist natürlich viel schöner, wenn man zusammen im Atelier ist und Dialoge spielen kann.
Ich glaube, es gibt auch weniger Zeit, ne, für die Synchronisation als vorher. Hat sich da auch.
Ja, leider. Es gibt weniger Zeit und weniger Geld. Es muss immer alles billiger werden jetzt. Und früher war es eben so, dass bei der Synchronisation, da haben die Firmen hier, wir hatten ja sehr viele Firmen in Berlin und in München und in Hamburg. Und es waren kleinere Firmen und die haben immer versucht, die beste Synchronisation zu machen. Heute ist es so, dass selbst Traditionsfirmen eben leider verkauft wurden an große Konzerne. Und da geht es jetzt nicht mehr um Qualität und gute Synchronisationen, sondern da geht es jetzt darum, Gewinn zu machen. Das heißt, möglichst schnell eine Synchronisation hinzukriegen, die nichts kostet. Und das ist leider bei uns im Moment so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob die Branche sich da nicht ein bisschen selber abschafft.
Bedeutet das auch, dass Schauspielerinnen und Schauspieler weniger Geld bekommen oder wird das eben tatsächlich durch die Zeit dann reingeholt?
Naja, also es gibt so einige Firmen, die versuchen schon, die Schauspieler und Schauspielerinnen dann auch in der Gage zu drücken. Ich meine, es gibt, Gott sei Dank haben wir in Berlin noch einige Firmen, die nicht so denken und die auch nicht so arbeiten. Aber so die großen Konzerne, die so eben dann auch nicht mehr in Deutschland sitzen, sondern woanders, denen geht es darum, Geld zu verdienen.
Wobei bei so etablierten Stimmen wie Sie, also da wird wahrscheinlich jetzt niemand sagen, der geben wir jetzt weniger und dann ist es. Und wenn
Nein, sind. Das nicht, aber Sie würden dann vielleicht sagen, na dann besetzen wir Sie um.
Also das passiert Ihnen tatsächlich
ja,
auch.
Ja, das wird leider, in der letzten Zeit wird es häufiger gemacht, weil wir natürlich die versierten Schauspieler und Schauspielerinnen sagen sich natürlich, wir müssen auch mal ein bisschen unsere Gagen erhöhen. Es geht doch nicht, dass alles teurer wird, nur wir werden immer billiger. Also insofern wird dann eben leider doch gesagt, hier und da, na dann besetzen wir sie um.
Das nächste, was kommt, ist künstliche Intelligenz. Das heißt, es gibt ja schon die Möglichkeit, mithilfe von KI den Originaltext von der Originalstimme der Schauspielerin in vielen anderen Sprachen sprechen zu lassen. Mhm. Macht Ihnen das Angst, weil das mittelfristig vielleicht wirklich das Aus für die Synchronbranche bedeuten könnte?
Ja, es macht mir schon ein bisschen Angst, wobei ich sagen muss, dass die KI noch nicht wirklich emotional sein kann. Also ich glaube, man kann die KI bisher für Dokumentationen gebrauchen oder für Werbung oder was aber natürlich auch schade ist, weil es vielen Schauspielern und Schauspielerinnen die Arbeit wegnimmt. Und auch die Firmen, ich verstehe teilweise unsere Firmen nicht, unsere Synchronfirmen, die sagen, wir versuchen das jetzt mal mit der KI, weil die Firmen sich eigentlich letztendlich auf Dauer gesehen selber abschaffen. Man braucht sie dann nicht
mehr. Diesen Zwischenschritt braucht es natürlich gar nicht mehr.
Nein, den braucht es dann nicht mehr. Und dann werden auch Schauspieler abgeschafft. Also ich verstehe nicht, warum alles immer wegrationalisiert werden
muss. Ja, die Frage ist natürlich, wie lässt sich dem begegnen? Ne? Also in Hollywood haben ja Drehbuchautorinnen und Autoren erstreikt, dass KI nur begrenzt eingesetzt werden darf. Fordern Sie das für Deutschland auch?
Ja, es gibt Verbände bei uns, die da wirklich dran sind und versuchen irgendwie, das ist aber unglaublich schwierig und sehr langwierig und die großen Firmen verweigern sich natürlich und wollen das nicht und ja, also es ist ein schwieriges Thema, es wird bei uns auch bearbeitet von verschiedenen Verbänden, aber dass wir das so hinkriegen wie in Amerika zum Beispiel, dass wir alle mal sagen, wir streiken jetzt mal eine Woche, ich fürchte, das wird in Berlin, in Deutschland nicht gehen.
Auf der anderen Seite, ich meine, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sie das Recht an ihrer Stimme verkaufen und dann könnte wer auch immer mit ihrer Stimme machen, was sie oder er möchte.
Ja, das stimmt. Das müsste dann aber, ich würde dann sagen, Millionen kosten und dann hätte ich ja nichts mehr zu tun. Ich arbeite ja gerne. Hm. Ich arbeite gerne und bin gerne in den Studios und möchte das nicht missen, auf gar keinen Fall. Also insofern werde ich meine Stimme nicht verkaufen.
Und da war jetzt auch nie, also wir haben auch natürlich über die über 40 Jahre Bibi Blocksberg gesprochen, nie mal so der Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, okay, jetzt habe ich da im Prinzip alles erlebt, durch, jetzt reicht's.
Bei Bibi Blocksberg?
Zum Beispiel bei Bibi Blocksberg und bei der Arbeit insgesamt.
Nein, dazu mache ich das einfach viel zu gerne. Ich möchte das nach wie vor gerne so lange weitermachen wie möglich, solange meine Stimme es mitmacht. Irgendwann wird meine Stimme sicherlich auch ein bisschen älter werden. Mhm. Keine Ahnung, aber so lange möchte ich es dann wirklich durchziehen.
Ja, nächstes Jahr steht ja ein runder Geburtstag
sozusagen
an. Müssen wir nicht
der
weiter,
13.
Der 13. genau. Müssen wir nicht weiter thematisieren. Susanna Bonasewicz, Synchronschauspielerin, war heute Vormittag mein Gast. Ihre Stimme begleitet viele Menschen seit Jahrzehnten, nicht nur als Bibi Blocksberg, sondern auch als die Stimme von vielen bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern. Und man kann sie jetzt auch in Person erleben tatsächlich. Also wir haben über Lampenfieber gesprochen, aber sie treten sozusagen aus dem Dunkel des Synchronstudios zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Sie haben einen Chor gegründet. Was ist das für ein Chor?
Ja, jetzt im hohen Alter trete ich an die Öffentlichkeit.
Jetzt ist auch alles egal.
Ja, ja, genau, jetzt ist es egal. Nein, ich war immer in einem Chor, in einem Laienchor und der hat sich leider zu Corona-Zeiten aufgelöst. Und dann dachte ich, ich möchte so gerne wieder singen, weil Singen ist einfach so befreiend und es macht so viel Spaß und mit anderen Menschen zu singen. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, wir haben doch in unserer Branche so viele Schauspieler, die eine Gesangsausbildung haben, die Musical gespielt haben. Warum gründe ich nicht meinen eigenen Chor? So, und dann bin ich hingegangen und habe so speziell, also besondere Menschen gefragt, die mir sehr am Herzen liegen. Sag mal, hättet ihr nicht Lust, einen Chor im Chor mitzumachen und ein bisschen zu singen und so? Und die waren alle hellauf begeistert.
Können Sie mal 2, 3 Namen nennen? Wer macht da mit?
Ja, also zum Beispiel ist es Rania Bonalana, das ist die Stimme von René Zellweger, Katrin Fröhlich, die Stimme von Cameron Diaz, Oliver Feld ist Jerry Seinfeld, Santiago Ziesmer, SpongeBob.
SpongeBob, ja.
Genau. Und dann hatten wir letztens als Gast auch noch Norbert Langer, der Magnum, der jetzt auch bei unserem nächsten Konzert wieder dabei sein wird. Und wir haben halt viele Gäste. Und wir haben eine wunderbare musikalische Leitung, Lydia Kalendareva. Und ja, also es macht uns wahnsinnigen Spaß. Und es sind Benefizkonzerte in der Kirche, in der Epiphanienkirche, in der Knobelsdorfstraße.
In Berlin. Und wann das nächste Mal? Wann kann man sie das nächste Mal sehen?
Genau. Das nächste Konzert ist am 20. September. Es sollte eigentlich ein Sommerkonzert werden, aber irgendwie hat sich's dann so ein bisschen verschoben, weil wir eben auch alle nicht immer Zeit haben. Es ist jetzt ein Spätsommerkonzert. Aber ich glaube, es wird wieder sehr lustig. Es kommen auch Gäste wieder und ja, es macht einfach Spaß.
Mit wahnsinnig bekannten Stimmen. Susanna Bonasewicz, ich freue mich auf jeden Fall drauf, immer wieder Ihre Stimme zu hören.
Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Ja, vielen Dank für die Einladung.